digitales Employer Branding und Recruiting. Mit Michael Lorenz und Frank Nientiet.
So, Frank, neue Folge und schon wieder ein neues Setting, diesmal im wunderbaren Podcast-Studio im Pioneers Club. Grüß dich erstmal.
Ja, grüß dich auch, Michael. Freue mich sehr. Wir sind heute hier, wie du sagst, im Podcast-Studio im Pioneers Club und haben zwei tolle Gäste heute hier.
Ja, auf jeden Fall. Zum einen Nathalie Bartholomäus und zum anderen Jacqueline Albers. Erstmal schön, dass ihr da seid. Ihr vertretet die HSBI, die Hochschule Bielefeld. Ist richtig, ne?
Das ist richtig. Wir haben uns umbenannt, ehemals Fachhochschule Bielefeld, jetzt aber bekannt und ich glaube so halbwegs etabliert auch als HSBI.
Ja, toll, dass ihr heute da seid. Auch ihr habt inzwischen einiges zu berichten aus dem Bereich Employer Branding. Das passt natürlich total gut in diesem Podcast. Deswegen schön, dass wir heute sprechen. Wir fangen natürlich auch mit euch und auch in dieser, nehmen wir es mal größeren Runde, fangen wir natürlich an mit unseren üblichen 5 Fragen, um euch schon mal ein bisschen kennenzulernen. Nathalie, ich fange mal mit dir an. Geboren und aufgewachsen bin ich in?
Ich bin tatsächlich ein heimisches Gewächs. Ich bin geboren in Bielefeld und auch aufgewachsen in Bielefeld.
Ich habe eine Ausbildung oder Studium als?
Studium als Diplomkauffrau, so ist dann der Titel. Dahinter steckt ein Studium der Wirtschaftswissenschaften. Ich war im nationalen Ausland, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt.
Naja. Meine Begeisterung für Employer Branding wurde geweckt durch?
Die wurde tatsächlich geweckt im Rahmen meiner Probelehrveranstaltung für meine jetzige Professur als Professorin für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Personal und Organisation. Mhm. Damals durfte ich über Mitarbeiterbindung, Stellenwert und was kann man Gutes tun, referieren und habe da festgestellt, dass Employer Branding gar nicht nur vorne im Recruiting, wie ich das damals noch dachte, nur Nutzen entfaltet, sondern auch ein ganz wesentliches Element ist für die Mitarbeiterbindung.
Da gibt's ein paar Stufen, ne? Aber darauf kommen wir zu sprechen. Sehr gut. Am meisten an Employer Branding fasziniert mich bis heute, wenn du das nicht gerade schon mitgesagt hast.
Ich schwang wahrscheinlich ein bisschen mit, aber es ist tatsächlich, wie sich Kultur und Werte entwickeln und sich Menschen damit identifizieren und plötzlich auch so eine Art Seele sich findet in der Organisation, die auch nach draußen transportiert wird. Das durfte ich gerade auch im Rahmen von Nachhaltigkeit als Employer Branding Asset bei uns erleben und das ist fantastisch zu beobachten.
Mein Lieblingspodcast ist?
Das ist Leaders Eat Last von Simon Sinek. Er kümmert sich um so Themen wie Sustainable Leadership, Servant Leadership und dahinter steckt immer die Philosophie, als Führungskraft sind wir Role Model und wir sollen erst essen, wenn die anderen satt sind. Also, bis du Führungskraft bist, kannst du dich um die eigene Entwicklung kümmern, aber ab dann machst du Persönlichkeitsentwicklung für deine Mitarbeitenden, also als Enabler. Finde ich fantastisch.
Ja, generell kann man dir ja nur empfehlen, ist ja auch Buchautor. Ich sehe ihn auch regelmäßig bei LinkedIn und so. Toller Typ. Super. Dann, Jacqueline, das gleiche Spiel bei dir auch bitte. Geboren und aufgewachsen bin ich in?
Ich bin tatsächlich in Baden-Württemberg geboren und aufgewachsen und bin dann als Jugendliche mit meinen Eltern hier in die Region gezogen und zum Studium nach Bielefeld gekommen und dann dort geblieben.
Es ist dann noch ein bisschen näher ran. Okay, ich habe eine Ausbildung oder Studium als?
Ich habe einen Master in Geisteswissenschaften, ich habe Sprachen studiert und Pädagogik.
Meine Begeisterung für Employer Branding wurde geweckt durch?
Ich habe schon im Studium im HR-Bereich gejobbt und habe dann auch Praktika gemacht, ganz klassisch. Und bin dann nach dem Studium bei Bertelsmann eingestiegen und habe dann längere Zeit in der konzerneigenen Employer Branding Agentur gearbeitet und habe dann als Projektmanagerin einfach verschiedene Kampagnen im Employer Branding und HR-Marketing mit betreuen dürfen.
War das Territory oder ja. Über wen reden wir?
Ja, genau.
Kann man ruhig erwähnen. Am meisten an Employer Branding fasziniert mich bis heute.
Also speziell für mich, wo ich ja aus einem großen Konzern an die Hochschule gekommen bin, fand ich es besonders spannend jetzt für diese sehr spezielle Zielgruppe der Professorinnen. Die sind ja sehr hochqualifiziert, da zu rekrutieren und neue Wege und Ansätze zu finden. Also nicht, dass es nicht auch sonst sehr viele spannende Jobs an der Hochschule gäbe, aber gerade der ProfessorInnenberuf ist ja ein Beruf, den plant man nicht für ein paar Jahre zu machen. Das ist in der Regel eine Lebensentscheidung für die Kandidatinnen. Und das finde ich schon besonders spannend und herausfordernd.
Am meisten an Employer Branding fasziniert mich bis heute, wenn du das nicht auch gerade beantwortet hast.
Ja, das schwang jetzt, glaube ich, so ein bisschen mit, so ja, ne? Die unterschiedlichen Herausforderungen, vor die man da gestellt ist.
Mein Lieblingspodcast ist?
Ich habe gar nicht den einen Lieblingspodcast. Im Alltag fehlt mir oft die Zeit. Wenn, dann höre ich aber ganz gerne so Wissenspodcasts. Ich mag den von der Welt. Kurz und knackig, 10 Minuten Alltagswissen, sowas höre ich ganz gerne.
Ja, dann starten wir mal inhaltlich rein, Frank, ne?
Ja, starten wir mal ins Employer Branding rein. Ich habe die Nathalie ja gefragt, ob sie zu Gast sein möchte in unserem Podcast. Und ich habe gedacht, wir machen mal einen Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis. Und war sehr überrascht, dass du berichtet hattest, dass ihr selbst ja Employer Branding an der HSBI auch wirklich umgesetzt habt. Ich hätte eigentlich viel mehr Theorie noch erwartet heute in unserem Podcast. Aber das Vorgespräch war sehr positiv für mich, weil ihr selbst auch sehr viele praktische Erfahrungen gesammelt habt mit dem Employer Branding selbst und mit den bestimmten Zielgruppen, eben den Professoren, was wir schon gehört haben, eine Entscheidung fürs Leben und so. Und da wollen wir natürlich gleich auch ein bisschen näher drauf einsteigen. Genau. Nathalie, du hast ja schon gesagt, dass du Professorin bist für Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule in Bielefeld. Was machst du sonst noch so da?
Ja, ich habe quasi zwei Funktionen. Tatsächlich einmal meine Professur für Personalmanagement und Betriebsorganisation. Da taucht das Thema Employer Branding tatsächlich theoretisch auf und eher im Kontext von Unternehmen. Aber seit 2021 bin ich auch die Vizepräsidentin für das strategische Personalmanagement bei uns. Das heißt, auch die Hochschule hat sich das als Thema gesetzt. Und dort verantworte ich eben auch das Thema Employer Branding. Und darf also quasi das, was ich im Hörsaal predige, dann tatsächlich auch evaluieren, erproben und auch nochmal von der Praxisseite ganz nah steuern und mitbekommen.
Ja, sehr spannend. Und die Jacqueline ist ja dabei, hat sich ja schon vorgestellt. Und ich glaube, Jacqueline hat dann auch ganz viel mit dir zusammen umsetzen dürfen, was ihr euch überlegt habt, in Theorie, aber auch dann eben in der Praxis. Jacqueline, wie genau ist deine Rolle an der HSBI?
Ich bin im Recruiting als Referentin eingesetzt im Dezernat Personal und habe die letzten 3 Jahre in einem Projekt mitgearbeitet, wo wir auch auf wissenschaftlicher Ebene evaluiert haben, was macht denn Beruf HAW-Professorin eigentlich so spannend für unsere Zielgruppen und was bewegt die Professorin dann auch bei uns an der HSBI zu bleiben und wie kann ein modernes Berufungsverfahren aussehen an der HSBI. Und jetzt beschäftige ich mich quasi damit, wie wir diese Erkenntnisse und Ideen und Konzepte, wie wir verstetigen können und operationalisieren können und im nächsten Schritt dann ja auch auf die anderen Berufsgruppen der Hochschule übertragen können.
Also aus meiner Sicht klingt es erstmal besonders, dass eine Hochschule sich mit dem Thema so intensiv beschäftigt und dann jemanden noch hat, der sich Vollzeit, Fragezeichen, damit beschäftigt.
Teilzeit. Aber dann nur ausschließlich damit.
In Teilzeit, Vollzeit. Okay. Würdet ihr dazu stimmen? Könnt ihr das im Vergleich zu anderen Hochschulen mal so ein bisschen einordnen? Ist das ungewöhnlich oder einfach, weil ich mich noch nicht so damit beschäftige, doch irgendwie schon halbwegs normal?
Also ich glaube, dass diese strategischen HR-Themen schon auf der Agenda sind von Hochschulen, Universitäten, gerade weil natürlich auch auf bestimmten Beschaffungsmärkten, sagen wir es mal so, auch Engpässe für Hochschulen entstehen. Das betrifft zum einen das Studierenden-Recruiting. Unsere Gelder, die wir bekommen, die sind gebunden an Studierendenzahlen. Studierendenzahlen gehen aber bekannterweise runter. Das heißt, allein dahin muss man sich schon gut mit der Employer Brand beschäftigen. Aber auch unsere Beschäftigten, also Professorinnen beispielsweise, auch wenn der Ruf quasi ist, dass da kommen irgendwie die 1000 Bewerbungen auf eine Stelle. Wir haben aber auch Engpassbereiche. Wenn wir beispielsweise mal an Holzbau denken, wo wir jetzt viel mit Nachhaltigkeit in Architektur beispielsweise gefragt sind, oder Hebammenwissenschaften, da sind die Märkte leergefegt. Da muss man tatsächlich heutzutage ins Ausland gehen, auch mal gucken, ob man da nicht gleich einen Headhunter einschaltet. Das ist alles im Hochschulalltag angekommen. Ich glaube, das, was bei uns besonders ist, ist, dass es auf Präsidiumsebene verortet ist. Und damit hat es natürlich Wumms und Gewicht und ist ein strategisches Thema. Und besonders systematisch haben wir uns natürlich auch den Attraktivitätsfaktoren genähert. Also wir haben es jetzt nicht irgendwie ins Blaue gearbeitet, sondern wollten natürlich auch wissen, was macht denn eigentlich eine Professur attraktiv? Wissen wir das denn eigentlich ganz genau? Und ich glaube, da liegt die Besonderheit bei uns.
Da würde ich ja gleich gerne mal nachfragen. Aber bevor wir das vielleicht machen, eine Hochschule ist ja grundsätzlich schon ein ganz anderer Arbeitgeber, als man es so von der Wirtschaft her kennt. Und wie würdet ihr den Unterschied beschreiben oder wie würdet ihr die HSBI als Arbeitgeber beschreiben?
Ja, also ich würde mal sagen, die HSBR als Arbeitgeberin, wir haben natürlich vielfältige Beschäftigungsmöglichkeiten. Wir haben natürlich den großen Lehrapparat, Studium und Lehre, wo Professorinnen, Lehrbeauftragte ihren Platz finden. Wir haben aber genauso auch für die Nachwuchswissenschaftler in Forschung und auch Transfer sehr viele Projekte, wo geforscht wird. Transfer ist etwas, was wichtiger wird und wo wir auch gut Fahrt aufgenommen haben. Also überall, wo wir quasi das Wissen nicht bei uns parken wollen, sondern zugänglich machen wollen für Unternehmen und auch für die Gesellschaft, da positive Wirkung entfalten wollen. Und wir haben auch Technik und Verwaltung, ne, wo wir beispielsweise in der Administration, im Personalwesen, im Gebäudemanagement, im Dezernat Finanzen und so Platz haben. Das heißt, wir haben erstmal die Möglichkeit, viele Menschen mit vielen unterschiedlichen Hintergründen bei uns letztendlich zu beschäftigen. Und das ist etwas, was uns ausmacht. Und wir arbeiten zunehmend auch interdisziplinär. Das heißt also, auf Projekten oder auch im Rahmen von Routineaufgaben arbeite ich nicht nur mit meiner eigenen Brille, sondern tausche mich da letztendlich aus. Und wir sind in einer Situation, gerade wenn wir in den Bereich Studium und Lehre reinschauen, das sind tatsächlich Beschäftigungen auf Lebensdauer. Ne? Also wenn man verbeamtet auf Lebensdauer dann ist, dann muss das auch schon die Sicherheit geben an die Bewerbenden, dass das hier der richtige Platz ist.
Was ich natürlich spannend finde, wie hat das Ganze dann angefangen? Also wenn wir jetzt wahrscheinlich ein paar Jahre zurückdrehen, habt ihr dann auch erstmal eine EVP ausgearbeitet oder so? Und das, wie ging's los bei euch?
Also ich würde kurz die Ausgangslage einmal gerne skizzieren, weil da war Jacqueline noch nicht an Bord. Wir kommen tatsächlich aus einer Zeit, wo Personalarbeit klassische Personaladministration war. Ist auch wichtig für eine Hochschule, ist auch erstmal positiv konnotiert, weil letztendlich dadurch auch Rahmen geschaffen wird für Lehre, Forschung, Transfer. Aber wir haben dann gesagt, so sind wir nicht wettbewerbsfähig. So kriegen wir nicht die besten Talente, so sind wir nicht attraktiv und haben dann gesagt, wir brauchen strategisches Personalmanagement und Employer Branding ist eins der Themen, was wir jetzt auf die Agenda hieven. Das war die Ausgangslage im Herbst 2021.
Ja, ich glaube, die Benefits sind vielleicht in der Wirtschaft und Industrie schon ein bisschen eher auf die Stellenanzeigen gekommen. Aber so ewig lang ist das auch noch nicht her. Also als ich mich beworben habe, wurde von Benefits auch noch nicht viel geredet, sondern da gab es tatsächlich noch die 100 Bewerbungen pro Stelle und die Unternehmen konnten ganz souverän aussuchen, wen sie nehmen. Aber das hat sich nicht nur in der Wirtschaft komplett verändert, sondern ja auch, wie ihr schon geschildert habt, eben an der Hochschule ja auch. Und du hattest gerade das schon anklingen lassen, die Attraktivitätsfaktoren für eine Professur. Also aus meiner Sicht braucht man das nicht. Wenn man Professor werden kann an einer Hochschule, dann denke ich, wenn man gar nicht so viel über Benefits wissen. Oder wie seid ihr da rangegangen?
Also ich habe im Herbst 2021 auch an der Hochschule Bielefeld angefangen und bin da in einem Projekt gewesen, das vom Bund auch gefördert wurde, wo wir einiges erarbeitet haben und Qualifizierungsstellen geschaffen haben für Kandidatinnen, die sich für eine Professur interessieren. Also da ist schon viel Anschub gegeben. Und wir haben im Rahmen des Projektes ein Attraktivitätsfaktorenmodell für die HAW-Professur erarbeitet, wo wir verschiedene Faktoren mit jeweils operationalisierenden Treibern definiert haben. Und insgesamt haben wir 9 Faktoren aufgestellt. Das sind verschiedenste Aspekte gewesen, von dem gesellschaftlichen Status, den vielleicht einige mit einer Professur verbinden, bis zu der Sicherheit, die einem die Verbeamtung bietet, aber auch bis zu den inhaltlichen Ausgestaltungsmöglichkeiten, die mir die Professur bieten kann. Und dieses Modell haben wir dann empirisch validiert und haben eine große Befragung gemacht mit den Mitgliedern des Hochschullehrerbundes. Und heraus kam interessanterweise, dass über alle Fachgruppen und Altersgruppen hinweg es im Wesentlichen drei Faktoren waren, die entscheidend waren für die Wahl, diesen Beruf zu ergreifen, aber auch für die Entscheidung, in dem Beruf zu bleiben. Und das waren die inhaltlichen Möglichkeiten. Also ich kann mich mit dem beschäftigen, was mir Spaß macht. Und ich kann mich dabei im sehr hohen Maße selber organisieren, meinen Alltag und mein Berufliches mit meinem Privaten verbinden. Und ich arbeite in einem Wissensklima, so haben wir es genannt, und kann mich intensiv und ohne wirtschaftlichen Druck mit meinen Themen auseinandersetzen und beschäftigen. Und diese Faktoren haben wir dann aufgegriffen und dann in diverse Maßnahmen übersetzt.
Ja, mit den Maßnahmen, genau, das knüpft jetzt, glaube ich, daran an, ne? Wie habt ihr das umgemünzt in alles, was dann nachher kommunikativ rausgeht? Ne? Das packt man wahrscheinlich, ne, auf die Webseite, das gehört plötzlich in die Stellenanzeigen und so weiter und muss ja wahrscheinlich dann auch einheitlich sein. Wie seid ihr damit umgegangen?
Also wir sind erstmal gestartet und haben uns die Stellenausschreibungen angeschaut bei uns und haben festgestellt, dass wir von diesen Attraktivitätsfaktoren, die wir zu dem Zeitpunkt dann kannten, nicht einen adressieren.
Das angefangen hat.
Insofern, also wir hatten tatsächlich Sachen drin wie eine gute Verkehrsanbindung.
Ne? Pünktliche also, Bezahlung.
Genau, solche Sachen. Und dann haben wir aber tatsächlich auch uns die Frage gestellt, jetzt, dass wir anwärts diese drei Faktoren da reinhauen, damit ist es dann auch nicht getan, sondern wir haben gesagt, wir teilen erstmal unsere Zielgruppen auf, weil das ist ja anders, ob ich jetzt eine Professur ausschreibe oder eine Lehrkraft für besondere Aufgaben, einen Lehrbeauftragten, wissenschaftlichen Mitarbeiter, Auszubildende oder jemanden in Technik und Verwaltung. Wir haben gesagt, wir haben jetzt die Attraktivitätsfaktoren für die Professuren, damit starten wir jetzt. Und haben dann gesagt, dann, wenn wir jetzt dran gehen, dann machen wir gleich den ganz großen Wurf. Wir haben also formal das Ganze anders gestaltet. Wir haben so eine Zweispaltigkeit genommen. Wir haben mehr mit Bildsprache letztendlich auch gearbeitet, mit einer aktivierenden, wertschätzenden Sprache, mit einer klaren Struktur. Und dann haben wir quasi aufgenommen, das bieten wir Ihnen. Und da haben wir einen großen Benefit-Katalog ausgearbeitet, der sich genau an diesen Attraktivitätsfaktoren auch orientiert. Und da findet man jetzt auch sowas wie Arbeiten in einem wissensorientierten Klima ist mit drin, selbstorganisiertes Arbeiten, auch Sabbaticals, die wir haben. Das hat ja auch nochmal was mit dem eigenen Wachstum zu tun. Und das, was uns als Arbeitgeberin letztendlich ausmacht, Weltoffenheit, Nachhaltigkeit, Interdisziplinarität und sowas, das haben wir strukturiert auch alles mit reingepackt und haben dann gesagt, die Leute, die damit arbeiten, die kriegen das in Katalogform und gucken, was passt eigentlich zur jeweiligen Stelle. Aber so diese Grundbenefits, die sind jetzt überall adressiert.
Ja, wie lange hat das gedauert, das so einzuführen und dass es so ja im Sinne der neuen Ideen jetzt auch zum Leben erweckt worden ist?
Lange. Das ist die kurze Antwort. Die differenzierte Antwort wäre, also wir haben natürlich relativ schnell die formale Überarbeitung stehen gehabt und wir haben auch schnell diesen Benefit-Katalog stehen gehabt. Aber dass die jeweiligen, die die Stelle dann letztendlich auch kreieren, wissen, wie man damit umgeht, das sind wir noch im Prozess. Ganz ehrliche Antwort. Also unsere Struktur sagt dann beispielsweise, das bieten wir Ihnen, aber auch das wünschen wir uns von Ihnen oder das brauchen wir von Ihnen. Und das sollte natürlich zum Beispiel in einem ausgewogenen Verhältnis sein. Und die Benefits müssen auch zur Stelle passen. Also wir haben zum Beispiel den Deutschen Arbeitgeberpreis für spürbar nachhaltig gewonnen. Dann gehört auch ein Benefit rein, wie wir lieben Nachhaltigkeit als Wert. Das taucht aber bei manchen Nachhaltigkeitsprofessuren nicht auf. Dann steuern wir natürlich nochmal nach. Also wir haben tatsächlich schulen wir im Umgang mit diesem neuen Katalog, den wir haben, und machen aber im Moment auch nochmal eine Qualitätssicherungsschleife im HR-Service-Team von Voralbas.
Okay. Und merkt ihr das im Rücklauf, in mehr Bewerbungen? Bekommt ihr positives Feedback also macht sich das bemerkbar und wie?
Also wir bekommen da schon positives Feedback aus den einzelnen Fachbereichen. Es ist noch nicht so ganz in Zahlen zu beziffern. Also da kann ich jetzt leider noch keine Aussage treffen. Jetzt muss man dazu sagen, dass so eine Stellenanzeige für eine Professur, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, auch sich schon in gewisser Hinsicht von den normalen Stellenanzeigen auch unterscheidet. Also für eine Professur müssen eine ganze Reihe von formalen Anforderungen erfüllt sein. Also ich muss die Promotion mitbringen, die Lehrerfahrung. Ich muss eine gewisse Anzahl von Jahren an berufspraktischer Erfahrung mitbringen, ein einschlägiges Hochschulstudium. Und das sind schon, sage ich jetzt mal, die Basics. So, da geht's an die fachlichen Qualifikationen. Und deswegen sind die per se auch schon recht lang, die Stellenanzeigen. Und es ist schwierig, da zu entschlacken und zu kürzen, weil manches muss einfach mit rein. Und dann ist noch die Herausforderung, dass wenn ich eine bestimmte Anforderung als ein Muss-Kriterium definiert habe, dass ich dann hinterher auch nicht mehr davon abweichen darf. Das muss dann der Bewerber, der berufen wird auf eine Professur, auch mitbringen. Und von daher gibt es da schon einige Punkte, wo man darauf achten muss und wo die Stellenanzeige dann schreiben auch geschult werden müssen entsprechend.
Wir reden ja immer viel inzwischen von Candidate Journey, Candidate Experience. Wenn ich an Hochschule denke, dann denke ich, das ist alles erstmal sehr formalistisch und dann gibt's klar definierte Auswahlkriterien, Prozesse und da wird viel gecheckt und geguckt, ob alles matcht und so, wie du gerade beschrieben hast. Wie stellt ihr das sicher, dass jetzt alle am Berufungsverfahren von Professoren und Dozenten, Beteiligten, so den neuen Employer Branding Spirit erleben und dass es von Anfang an eine sehr positive, vielleicht auch etwas emotionalere Candidate Experience wird?
Also wir sind im ständigen Dialog mit den Fachbereichen und den Dezernaten. Die haben, das ist übrigens auch so eine Gewinnung aus der Corona-Zeit. Wir haben tatsächlich virtuelle Gremiensitzungen da auch. Wir haben das entsprechend vorgestellt als Gesamtkonzept für Employer Branding, haben die Stellenausschreibungen, auch wie man damit arbeitet, in diesen Runden vorgestellt. Wir haben quasi zwei Mitarbeitende, die immer ansprechbar sind im Umgang damit. Und wir hatten jetzt gerade vorgestern auch nochmal Rücksprache mit Dekanen, die uns dann auch nochmal zu dem neuen Guide, den wir dazu rausgegeben haben, auch nochmal Feedback gegeben haben. Also da haben wir sehr viele Plattformen, wo wir letztendlich den Dialog dazu auch halten können. Wenn ich darf, würde ich ganz gerne noch zu der Frage, ob wir mehr Bewerbungen haben, noch eine Ergänzung vornehmen. Also wir haben tatsächlich mehr Bewerbungen dadurch, dass wir auch andere Zielgruppen jetzt erreichen. Also wir haben jetzt nicht nur mit den Stellenausschreibungen Neuerungen durchgeführt, sondern auch eine neue Karriereseite, die zielgruppenspezifisch anspricht. Ich kann mich selbst als Beispiel nehmen. Ich hatte nie die leiseste Ahnung, dass eine Professur als Berufsbild für mich in Frage kommt. Ich hatte immer so das Bild, man geht zur Uni, man muss habilitieren und ich war beispielsweise promoviert, aber noch in der unternehmerischen Praxis, erfüllte aber schon alle formalen Anforderungen. Und genau das haben wir jetzt abgebildet und sprechen damit auch mehr Menschen mit unterschiedlichen beruflichen Hintergründen für Professuren an, die in Frage kommen, das aber gar nicht wissen. Also da haben wir letztendlich einen guten Sprung gemacht. Plus weitere Maßnahmen, die wir noch ergriffen haben, Headhunting und Active Sourcing. Und das ist jetzt sicherlich nochmal ein anderer Rekrutierungskanal. Aber wir haben schon die Bewerberinnenzahl optimieren können.
Ja, Headhunting und Active Sourcing an der Hochschule.
Da müssen wir nachfragen. Da müssen wir nachfragen. Klingt nicht ganz so normal.
Wo klopft ihr an, um Professoren und anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu bekommen?
Genau, also ich habe einen Piloten zum Headhunting durchgeführt. Jacqueline kann gleich sicherlich zum Active Sourcing noch berichten. Hebammenwissenschaften. Also man braucht promovierte Hebammen, die man dann auf eine Professur berufen kann und die findet man aufgrund quasi der Möglichkeiten, das zu gewinnen, tendenziell eher im Ausland als bei uns. Und da haben wir uns tatsächlich entschlossen, mit einer Agentur aus den Niederlanden zusammenzuarbeiten.
Klingt doch wirklich speziell, ne? Also da würde, da kann man schon von Nische sprechen, ne? Also Hebammenwissenschaften und das als Professur. Boah, gibt es bei nicht tausende in Europa. Okay. Aber wir, du hast zu dem anderen
Zum Thema Active Sourcing. Genau, da kann ich noch berichten. Wir haben ja auch einen Pilot durchgeführt. Da haben wir aber uns auch von Anfang an entschieden, das rauszugeben an der Agentur, weil wir selber nicht die Kapazitäten dafür gehabt hätten. Und wir haben 8 Profile in Auftrag gegeben. Das waren Postdocs, die wir gesucht haben, die sich für eine HAW-Professur qualifizieren wollten, also denen noch ein Baustein gefehlt hat. Bei den meisten war es die Praxiserfahrung, bei den meisten anderen die Lehrerfahrung. Und das hat tatsächlich sehr gut funktioniert. Ich glaube auch, dass wir uns durchaus abgehoben haben in der Ansprache von dem, was man so üblicherweise auf Xing und LinkedIn erfährt. Mit der Ansprache könntest du dir vorstellen, Professorin zu werden, dass wir uns da durchaus abgehoben haben. Und wir haben 7 Angebote aussprechen können und 5 Kandidatinnen tatsächlich einstellen können darüber. Also ein sehr guter Schnitt, wie ich finde. Wir haben auch gemerkt, dass es in den Engpassbereichen, also in den MINT-Fächern, wo es wirklich um sehr, sehr spezielle Profile aus dem Bereich Robotik oder maschinelles Lernen, KI ging, dass wir da nicht immer Erfolg hatten oder auch manchmal sehr viele Anläufe brauchten. Und bei 2 Stellen sind wir dann auch ins Ausland gegangen und konnten dann aber eine internationale Kandidatin aus der Türkei gewinnen und einstellen.
Genau. Noch einmal nachgefragt, ob ich es richtig verstanden habe. Die Ansprache war deswegen besonders, weil es du erstmal schon war und man dadurch
haben schon gesiezt in der Ansprache. Aber üblicherweise wird man eben nicht von Hochschulen und Universitäten auf LinkedIn oder Xing angesprochen, wenn es um Jobangebote geht. Ich glaube, dass wir uns da durchaus abgehoben haben.
Okay. Ja, das zeigt nochmal das, ne, wo wir am Anfang auch waren, dass ich glaube, den Weg, den ihr da jetzt beschritten habt, dass der noch nicht so ganz der Standard ist.
Ausgetreten.
Das macht es ja auf jeden Fall besonders. Ich meine, Frank und ich hatten hier auch schon einige Cases, dass es selbst in großen und etablierten Unternehmen auf sehr unterschiedlichen Reifegraden ist, um das mal so zu sagen. Ne? Also das Thema ist allgemein ja noch nicht irgendwie uralt. Von daher erlebt man da halt unterschiedliche Stände einfach in den Unternehmen. Und deswegen, sprechen wir jetzt auch darüber, weil wir ein Podcast sein wollen, was irgendwie coole Cases zeigt. Und wie schön, dass ihr das als Hochschule schon an diesen Stand gebracht habt. Ne? Und auch weiter dran bleibt. Das war ja in deiner Aussage auch drin, Nathalie. Also nicht nicht fertig, aber Frank, was du dazu sagst, kann man bei Employer Branding fertig sein? Nee, das ist einfach ein Dauerthema, ne?
Das ist ein absolutes Dauerthema. Es gibt immer wieder neue Menschen, die in die Organisation reinkommen. Wenn man beginnt, wie bei euch, gibt es, glaube ich, ist ein ganz langer Prozess, alle gleichermaßen abzuholen, dass alle den gleichen Kenntnisstand haben, dass die Unternehmenskultur, du hast, glaube ich, am Anfang des Podcasts auch etwas von einer Seele gesagt, die transportiert wird, also die Unternehmenskultur und so. Und dass alle so mit dem gleichen Spirit eben auch rangehen und mit den Bewerbern gleichermaßen auch kommunizieren, ne? Proaktiv, interessiert und eine maximal gute Candidate Experience eben auch hinbekommen, die sich von Anfang an gut anfühlt, dass man schon nach dem ersten Kontakt Lust hat, sich weiter zu interessieren, dran zu bleiben und den Job zu bekommen, weil es halt eben besonders ist. Und das muss, glaube ich, immer mehr Unternehmen auch gelingen. Viele sind ja auch gut und besonders, das aber in alle Köpfe reinzubekommen. Ne? Und die noch so ein bisschen im Verwaltungstechnischen rumhängen, die haben es da schwieriger und die haben natürlich noch mehr zu tun. Und die schon ein bisschen weiter sind, die können sich halt mit neueren Formaten auch beschäftigen. Bei uns ist immer so das Thema, machen wir jetzt TikTok oder machen wir nicht TikTok? Und das diskutieren wir auch schon länger. Und auch da werden wir sicherlich vielleicht einfach mal TikTok machen. Und es gibt auch andere Medien, sodass man mit Employer Branding, glaube ich, immer beschäftigt ist und immer schauen muss, was sind meine Zielgruppen, was sind die Bedürfnisse, auf welchen Kanälen sind die unterwegs. Und auch das verändert sich mit der Zeit. Also man wird nie fertig und das ist ja auch schön, sonst wäre es ja auch irgendwann langweilig. Also mir gefällt's mit dem Employer Brand. Genau, so ein bisschen klang schon Nachwuchsförderungsprogramm, glaube ich, da raus. Aber vielleicht könnt ihr da noch ein bisschen mehr zu erläutern. Ich habe irgendwie gehört, dass ihr 60 Qualifizierungsstellen über ein Nachwuchsförderungsprogramm auch besetzen konntet. Was steckt da dahinter?
Genau, also dahinter steckt unser Career at B Programm, so heißt das. Und da gibt es verschiedene Stränge. Ein Strang davon ist eine sogenannte Tandem-Professur. Und da arbeiten wir mit Unternehmen zusammen. Das heißt, wir finden Kandidatinnen, die wir qualifizieren wollen, auf eine Professur. Und wir machen das im Zusammenspiel mit einem Unternehmen. Wir teilen uns die Kosten. Die HSBI hat den größeren Teil der Kosten. Und die Arbeitszeit wird aber 50-50 aufgeteilt. Und damit schließen wir Qualifizierungslücken. Das heißt, die Kandidatinnen bekommen ein Projekt in der Praxis. Also soll zum Beispiel bei der Entwicklung einer Nachhaltigkeitsstrategie beim Unternehmen unterstützen und schließen bei uns an der Hochschule gleichzeitig Lücken in ihrem Qualifizierungsprofil, sind dann beispielsweise im Kontext von Nachhaltigkeit auch in der Lehre tätig. Und am Ende des Programms sind die idealerweise dann berufungsfähig. Wir können natürlich nicht 60 neue Professoren bei uns schaffen, sei denn das MKW hört gerade zu, ist das dann okay. Aber wir qualifizieren hier sozusagen für das System und haben dann am Ende berufungsfähige Kandidaten, die dann für eine Professur in Frage kommen. Ganz spannend, das Programm. Und damit sehen eben auch viele Menschen, die jetzt in Unternehmen sind und vielleicht promoviert haben, ach, ich komme ja für eine Professur in Frage, wusste ich ja noch gar nicht. Und das Unternehmen sagt, vielleicht, Mensch, ich habe hier ein bestimmtes Projekt, da will ich mal einen Deep Dive machen, mir fehlen aber die Ressourcen, kann ich mir in so einer Konstellation, wo man sich die Kosten quasi teilen kann ich jetzt nicht sagen, weil wir stellen ja drei Viertel, wo man sich die Kosten teilt, dann schaffe ich vielleicht eher Räume und Möglichkeiten für Menschen, irgendwo mal evidenzbasiert den Dingen auf den Grund zu gehen. Vielleicht der ein oder andere, die zuhört, Attraktivitätsfaktoren mal genauer unter die Lupe zu nehmen, könnte ja auch eine Idee für so ein Projekt sein.
Was waren denn die Personen meistens vorher? Also muss ich mir so vorstellen, die sind schon in Unternehmen gewesen und haben dann sozusagen das Tandem Professur oder Qualifizierung dahin aufgenommen oder andersrum?
Ganz unterschiedlich.
Okay.
Ja. Ja. Also zum Teil kamen die aus dem Wissenschaftsbereich von der Hochschule und haben da schon auch länger in Projekten gearbeitet, aber eben noch nicht außerhalb des Hochschulbereichs. Zum Teil sind die auch aus Unternehmen gekommen. Kann man gar nicht so sagen. Ganz unterschiedlich.
Okay. Und du hast jetzt, Nathalie, eben gerade gesagt, die können natürlich nicht alle übernehmen. Was ist mit denen, die Blut geleckt haben? Also dann werden die bei euch jetzt nicht glücklich und fündig vielleicht. Du hast es genannt fürs System. So, das heißt, die gucken dann, okay, wo kann ich noch unterkommen, klingt jetzt in der Qualifikation auch ein bisschen hart. Wo kann ich wohl noch runterkommen?
Ja, ich glaube, wenn man auf Lebenszeit verbeamtet wird, ist das mehr
okay.
Unterkommen.
Ist okay.
Ne? Ist schon ganz okay, ja.
Schön ausfällig.
Ja, also Professuren werden ja regelmäßig ausgeschrieben. Wir haben ja verschiedene Möglichkeiten. Wir sind ja eine Hochschule für angewandte Wissenschaften. Es gibt ja auch noch weitere. Es gibt ja nicht nur die HSBI. Es gibt sicherlich auch noch private Hochschulen und Professuren werden immer ausgeschrieben. Ne? Und es gibt natürlich Bereiche, wo man bessere Chancen hat als in anderen, je nachdem, ob ein Engpassbereich jetzt vorliegt. Aber grundsätzlich gibt es da auch Plattformen, wo man mal gucken kann, wie Academics oder sowas oder University Toxies. Es gibt verschiedene Sachen, wo man da gucken kann und sich letztendlich auch bewerben kann. Das Interessante ist, das funktioniert auch andersrum. Also im Recruiting ist es tatsächlich so, dass wir durch solche Förderprogramme auch attraktiv sind für Menschen, die sich gerade im Ausland bewerben. Ich habe jetzt gerade in den USA in dem Büro von Campus OWL, also Zusammenschluss der Hochschulen und Universitäten hier in OWL, einen Aufschlag gemacht mit unserem New Yorker Büro und habe vor ungefähr 100 Postdocs mal vorgestellt, wie eigentlich eine Professur bei uns aussieht und wie attraktiv das ist, und habe natürlich da auch wieder unsere Attraktivitätsfaktoren gespielt. Und Proof of Concept steht sozusagen noch aus, wie viele Bewerbungen da kommen, aber das war tatsächlich auch relativ neu, sich auch im Ausland mal vorzustellen als Arbeitgeberin. Mhm.
Ich würde gerne nochmal so auf die unterschiedlichen ausspielenden Kanäle gucken. Wir waren jetzt erst sehr digital unterwegs, ne? Active Sourcing, gut, Headhunting, das war ja so ein Mittelding. Jetzt hast du gerade Veranstaltungen noch angesprochen. Wird eine Professur auch immer noch so in der guten alten Zeitung, also Wochenendausgabe, FAZ und so, wird das noch gemacht?
Es wird tatsächlich noch gemacht. Es kostet aber dann auch einen guten fünfstelligen Betrag. Und wir empfehlen immer, das eher so als Imagewerbung zu nutzen, um sich da nochmal zu platzieren. Die Stellen, die wir ausschreiben und auch alle besetzt haben, die sind tatsächlich eher online durchgeführt, weil Academics beispielsweise haben wir das Ganze, wir haben nämlich da drunter auch eine Analyse gepackt und haben mal geguckt, wo schreiben wir aus und wie wirksam ist das denn? Und wir waren in einem erschreckend niedrigen Bereich bei Print.
Ja, das kann ich aus der Praxis bestätigen. Also man gibt unglaublich viel Geld aus und hat überhaupt keine Wirksamkeitskontrolle. Und da gibt es natürlich digitale Medien, wo man halt das viel besser nachhalten kann und wo es in den meisten Fällen natürlich auch viel, viel günstiger was tatsächlich ist.
Ja.
Ja, sehr spannend, was ihr so zu berichten habt. Und ganz so anders ist eine Hochschule ja auch nicht irgendwie wie ein Wirtschaftsunternehmen. Man muss schon gucken, welche Stellen möchte ich besetzen und was sind die Benefits und über welche Kanäle erreiche ich die richtigen Menschen? Wie kriege ich die vielleicht auch, wenn sie noch nicht alle nötigen Qualifizierungen mitbringen, noch gut aufqualifiziert? Sehr, sehr spannend, einen praktischen Einblick mal von einer Hochschule zu bekommen zum Employer Branding. Also viel mehr, hatte ich ja eingangs gesagt, als ich gedacht habe, als ich mal bei dir angefragt hatte, Nathalie. Aber vielleicht zum Abschluss des Podcasts hast du ja noch aus wissenschaftlicher Sicht einen Ratschlag für die wirtschaftlichen Unternehmen.
Also ich würde tatsächlich in der Candidate Journey gerne nochmal auf das Engagement eingehen und da auch nochmal den Appell liefern, Employer Branding nicht nur aus Recruiting-Sicht zu betrachten, sondern die Candidate Journey ist ja tatsächlich auch lang und hört nie auf. Wie du auch gesagt hast, da stimme ich absolut zu. Und ich finde es immer noch nach wie vor übelst erschreckend, wie unsere Bindungsraten hierzulande aussehen. Also wir haben nur 14%, die tatsächlich engaged sind, wo unser Employer Branding auch dauerhaft über die gesamte Candidate Journey funktioniert. Der Rest macht Dienst nach Vorschrift oder hat innerlich gekündigt. Und dann bin ich da natürlich bei fehlender Loyalität, bei hohem Krankenstand, bei Produktivitätsverlust, bei wenig Bindung, bei schlechter Mund-zu-Mund-Propaganda. Und da wirklich dieses Thema ganzheitlich mit all seinen Potenzialen nach innen und außen zu denken, und gerade so dieses eher stiefmütterlich aus meiner Sicht behandelte Thema Mitarbeiterbindung, Engagement groß zu spielen und da auch noch tiefer reinzugucken, wäre meine Empfehlung. Und das ist auch das, was wir an der HSBI auch noch stärker forcieren werden.
Meine Frage zum Abschluss wäre, weil wir uns da letztes Jahr so viel mit beschäftigt haben, als kundenfokussiert und auch schon einige Folgen zum Thema gemacht haben, ob ihr das Thema Markenbotschaft da schon im Einsatz habt oder es zumindest in Überlegungen habt?
Also wir haben es bislang noch nicht in den Überlegungen. Natürlich viele Bachelor- und Masterarbeiten dazu entsprechend betreut. Aber ich würde zum jetzigen Zeitpunkt sagen, das ist im Prozess noch zu früh, weil wir noch wirklich in dieser Markenbildungsphase aktuell sind. Aber gut und gerne im weiteren Verlauf.
Aber denkbar ist es schon, oder? Also ich habe mich noch nie damit beschäftigt, ob man das auf eine Hochschule übertragen kann. Also wir haben es letztes Mal übertragen auf den Sportverein, hier auf die TSG Altenhagen Bielefeld. Also auch da kannst du natürlich mit den Spielern, die ja auch nach draußen wirken, kannst du das sehr ähnlich machen, wie wir das mit Unternehmen in Corporate Influencer-Programmen gemacht haben. Ja, aber wahrscheinlich schon, ne? Also wäre wahrscheinlich spannend. Wer ist es? Wer sind die Köpfe danach draußen? Sind das die Professoren selber? warum nicht? Ne? Seid ihr es vielleicht auch und so, aber genau. Darf sich ja noch weiterentwickeln. Ne?
Genau, dann nehmen wir dann die Hochschulkommunikation bei uns noch gerne mit an Bord. Und dann, glaube ich, die Herausforderung ist wirklich bei einer Manövriermasse von knapp 1000 Beschäftigten, die wir sind, dann wirklich auch zu gucken, nehme ich alle mit? Und da würde ich schon sagen, ja. Weil wenn ich jetzt nur sage, die Professorinnen sollen die Markenbotschafter sein, dann schwächen wir uns nach innen. Und das ist auch nicht gut mit dem Employer Brand.
Alle mitnehmen, ja. Aktive Beteiligung an einem Programm. Wäre ich vorsichtig bei der Zahl.
Ja, das hängt natürlich stark vom Aktivitätsgrad auch ab. Ne? Corporate Influencer Programm haben wir ja auch letztes Jahr aufgesetzt. Und da kann man natürlich die Aktivität steigern bei den medienaffinen Menschen, die das machen und die sowieso schon total committed sind. Aber am Ende ist ja jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter eines Unternehmens Markenbotschafter und das im privaten Umfeld. Und da bin ich dann bei dir, Nathalie, das muss uns natürlich gelingen, alle Mitarbeiter oder die allermeisten in einer positiven Stimmung zu halten, dass sie gerne zur Arbeit gehen, einen guten Job haben, sich weiterentwickeln können und einfach immer wieder in ihrem privaten Umfeld positiv über die Arbeit und den Arbeitgeber eben sprechen. Und das scheint aus meiner Erfahrung den riesengroßen Hebel. Also bei uns, wenn wir eine Veranstaltung machen mit unseren neuen Auszubildenden, dann sind so 30 da und 20 davon berichten, dass sie von Freunden, Nachbarn, Verwandten gehört haben, wie toll das bei uns ist. Und da, wenn das so weitergeht, brauche sonst nichts mehr machen, dann reicht das alleine aus. Ich befürchte, so wird's nicht rum, aber das zeigt diese starke Hebelwirkung von committeden Menschen im Unternehmen, fürs Unternehmen auch zu werben.
Deswegen haben wir den Frank auch so gerne bei uns in Vorlesungen als Gastredner.
Ich verstehe das.
Ich lade euch aber jetzt ein zu uns in den neuen Bildungscampus und noch kleinen Werbeblock.
Du hast ja so geschickt wieder geworden.
Ja, ab Mitte des Jahres dürft ihr gerne zu uns kommen und eure Vorlesungen bei uns auch dabei.
Das machen wir sehr gerne. Wunderbar.
Sehr schön.
Sehr gut. Okay, Frank, dann hast du noch deinen Bildungscampus untergebracht. Euch ganz lieben Dank. Passt ja thematisch auch noch gut rein. Super, schön euch hier gehabt zu haben und mal den Einblick aus der Hochschule zu hören zu dem Thema. Weiterhin ganz viel Erfolg und bleibt uns wohlgesonnen. Ne?
Das machen wir. Ganz herzlichen Dank für die tolle Atmosphäre.
Dankeschön.
Dankeschön und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Das war der Digitales Employer Branding und Recruiting Podcast. Eine Produktion der Social Media und Podcast Agentur Kundenfokussiert.